Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ich hab's versucht, aber ich hab's einfach nicht geschafft, Alex.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hä? Worum geht's?
Was? Ich habe versucht, so viel zu trinken, dass ich das gestern vergessen konnte. Aber die Erinnerungen sind leider noch da, dieses 0:4. Es ist tatsächlich passiert. Ich konnte es nicht wegtrinken, nicht schön trinken. Verdammt nochmal.
Aber probiert hast du es.
Ich habe es probiert.
So ein bisschen sieht und hört man es dir an. Es gab auch ein schönes Bild, das ich gesehen habe, aus irgendeiner Spelunke in Madrid.
Das war der berühmte Irish Rover mit dem Roman, ja.
Ja, genau, mit einem unserer Patreons übrigens. Ja. Da hast du es probiert, dann hast du es versucht. Ja, die Erinnerung wegzutrinken. Ja, verständlicherweise, ne? Schwarze Nacht für Madrid, schwarze Trikots. Schwarze Nacht, oder anders gesagt, Madrid trug schwarz zum eigenen Begräbnis. Kann man es titulieren, ne? Schöne Überschrift. Ja. Ist leider nicht mir eingefallen, sondern ich habe es auf Twitter gestern gelesen, auf Englisch, aber tolle Headline, ja. Ganz, ganz besondere Klassiker mal wieder. Irgendwie, man konnte ja spüren, dass es besonders wird, aber dass es so besonders in die Hose geht für Real Madrid, so besonders grandios wird für La Chavineta, für Xavis neues Barça. Ja, ein historischer Klassiker, hat auch Philipp Knopp, unser Redakteur, ja auch geschrieben. Historisch, ja, 4-0 im Bernabeu ist historisch. Das ist historisch, ja. Wow, gibt's einiges zu analysieren, zu besprechen.
Die Zuhörer können es auch gar nicht sehen. Ich nicke hier andächtig und respektvoll, weil Chapeau für den FC Barcelona, für Xavi. Da wird es heute noch ein bisschen Lob geben. Lob auf jeden Fall auch schon mal an den Paul, an den Yannick, an den Fabian, an den Cedric und viele mehr. Die hatten wirklich dann den Mut, auch auf Barca-Sieg zu tippen. Viele andere, ja, du hattest unentschieden immerhin. Ich gedacht, das wird Real Madrid schon irgendwie. Nee, es war noch lockerer als befürchtet. Real Madrid war nicht nur wie die Trikots, rabenschwarzer Abend, es war auch skandalös wie die Trikots. Da haben wir heute viel zu bereden. Es gibt auch natürlich noch ein bisschen Input von Patreons. Max, Leander, Yannick, Tom haben uns geschrieben. Es gibt auch zwei neue. Luca ist dabei, der hat da geschrieben, er wollte einfach mal Danke sagen. Cool, dass du dabei bist, ist Madridista. Und eben auch der Roman, den habe ich eben gleich getrunken, wir haben was getroffen. Das war jetzt der Freudsche. Getroffen, was getrunken. Es waren noch andere Patreons im Stadion. Niklas, Miguel hat später uns auch noch was geschickt. Ein paar Eindrücke aus dem Fanblog des FC Barcelona, da war auch gut was los. Also wird eine volle Folge, aber ich glaube, keine schöne für mich. Aber da muss ich jetzt durch.
Da musst du jetzt durchfahren, wer den Mund voll nimmt, ne? Weil ich meine, du kennst es ja, du bist es ja gewohnt mittlerweile. Gut. Übrigens, Mund voll genommen, ich habe tatsächlich ja nur 1-1 getippt bei den Tiki-Taka-Tipps. Aber du weißt es ja, du warst ja live dabei bei Sportradio Deutschland.
Stimmt.
20 Minuten vor Anpfiff habe ich gesagt, 2-0 Barca.
Stimmt.
Also der Sieg an sich. Ja, so ein kleines Bauchgefühl hatte ich. Man muss ja dazu sagen, ich tippe ja immer lieber konservativ, weil ich so das Gegenstück zu dir bin, lieber den Mund nicht zu voll nehmen und dann positiv überrascht werden, als Mund zu voll werden und dann richtig auf die Schnauze zu fliegen. Ja. Nee, so vom Bauchgefühl, dass Barca heiß sein wird, war klar, plus der Benzema-Ausfall, auch wenn er jetzt am Ergebnis wahrscheinlich eher nichts geändert hätte, ist ja kein Abwehrspieler oder so, ne? War ja nur Stürmer. Aber irgendwie hatte ich das schon das Gefühl, oh, das ist dann so eine Schwächung, dass ich dann vielleicht doch eher zum Barca-Sieg tendiere, so kurz vor, knapp kurz vor Anpfiff. Aber im Leben hätte ich nicht gedacht, dass es halt so eine Abreibung wird. Denn nochmal, für mich haben die Mannschaften sich ja trotzdem vorab irgendwo auf Augenhöhe befunden. Ja. Dass Real da so abstürzt, so vor die Hunde geht, da so auseinandergenommen wird. Boah, hat mich dann schon überrascht, vor allem, dass Barca so stark wird. Klar, sie haben schon in der Supercopa gezeigt, ne? Da ist Leben drin in der Mannschaft, natürlich auch gegen Atletico, gegen Osasuna etc., aber es sind ja eigentlich andere, also zumindest Osasuna, andere Kaliber. Deswegen, ich konnte mir vorstellen, dass sie vielleicht am Ende gieriger sind als Real, die eben, nicht so durch den Punktevorsprung, durch die 10 Punkte jetzt nicht so unbedingt mussten, plus Benzema fehlt und plus wir könnten ja 2 Wochen Urlaub machen jetzt in der Länderspielpause, dass man es eher leger angeht, aber dass es so eine Abreibung wird, hätte ich nicht gedacht. Also wow, ich bin echt super, super überrascht gewesen, so wie das Bernabeu natürlich auch. Ne?
Wie alle da drin, ja, auch die Spieler wussten nicht so recht. Und auch das hatten wir schon in unserer Vorschau so grob angekündigt. Das ist für Barca, war das eine richtig gute Zerreißprobe, Härtetest mal wirklich. Topgegner, ja, Atletico gehört's auch, ich weiß, aber das wirklich mal im Topspiel beweisen und die hatten mehr Galligkeit und Real Madrid. Ja, konnte es locker angehen, hatte ich schon gesagt, aber dann auch war das jetzt viel zu locker natürlich und in der Abwehr ein bisschen schläfrig und vorne geht nichts zusammen. Ja, es war dann doch ein bisschen irgendwo, ja, eigentlich mit Anlauf, mit Ansage, auch wenn die Art und Weise, das Ergebnis dann nochmal was ganz anderes, krasses ist. Aber ja, sieht man mal wieder, wer Fußball spielen wollte, wer gekämpft hat und wer eben gedacht hat, oh ja, ist jetzt nochmal lockerer Spieltag hier, Clásico, wir haben die letzten 5 gewonnen. Da war leider viel zu arroganter Auftritt, viel zu locker von Real Madrid. Ja, Benzema tut weh, aber da hat viel mehr gefehlt. Trotzdem ist ja auch, Real Madrid hatte eine freie Woche, Barca hat am Donnerstag noch gespielt, also fällt mir echt schwer, da was schön zu reden. Wir haben später auch noch das Thema mit vielleicht Rot für Aubameyang, aber auch das hätte ja im Endeffekt nichts am Ergebnis geändert, weil einfach Real so wackelig war, es so wenig wollte und Barca da einfach viel besser war. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eigentlich ein ganz nettes Wochenende in Madrid. 3 Spiele an 2 Tagen. Da habe ich noch ein paar Dinge vorbereitet, das lasse ich gleich laufen, das könnt ihr euch noch anhören, sind nur ein paar kurze Eindrücke aus dem Stadion, nichts Ausführliches, dann geht's am Ende noch weiter mit dem Klassiker und dann können wir ausführlich reden, was da alles an einem, ja, Philipp Knops hat's geschrieben, genau, historischen Abend im Bernabéu passiert ist, aber erstmal meine anderen Eindrücke aus den Stadien in und um Madrid.
Das, was ihr hier hört, ist kein Donner. So klingt das Estadio Fernando Torres. Ja, der Fernando Torres. Der hat jetzt zwar nie gespielt, aber ist in Fuenlabrada geboren. Und hier spielt gerade Fuenlabrada. Das Geräusch gibt es bei Ecken, Standards, auch immer mal zwischendurch. Denn hier das, ja, 2 von den 3 Tribünen hier bestehen aus so einem Gerüst. Normale Stahlkonstruktion. Da wird dann immer ordentlich getrommelt. Und hier gibt es einiges zu trommeln und zu, ja, donnern heute. Es ist Abstiegskrimi. Fuenlabrada ist so drittletzter in der Segunda Division, hat den 6. zu Gast. Das war fast mal ein Champions-League-Finalist. Der FC Malaga zu Besuch. Und ja, Fuenla wird das hier 1-0 gewinnen. Hitzige Stimmung, aber auch guter Auswärtssupport von Malaga. Auch überraschend. Aber ja, soll nicht das erste Spiel an diesem Wochenende sein, wie ihr bestimmt schon gehört, gesehen habt. Hier ist gleich Schluss. Fuenla siegt 1-0. Mit viel Donner. Ja, warum nur ein Spiel am Tag machen, wenn Madrid so viel zu bieten hat? Nicht nur Clásico oder ein Vorort-Abstiegskrimi, auch ein Derby. Hier ist gerade Rayo Vallecano, empfängt Atletico. Und ich wollte die Aufnahme auch eigentlich mit einem kleinen Geräuschquiz starten, wie vorhin in Fuenlabrada. Aber naja, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie es klingt, wenn ein Wasserstrahl auf hartes Plastik fällt. Ja, ich dachte, bei Rayo geht es nicht noch tiefer mit eh schon 4 Stunden anstehen. Hier kein Onlineshop, kaum Fanshop, altes, sehr runtergekommenes Stadion. Ja, und jetzt bin ich hier im Fondo Sur, also hinterm Tor. Und da ist halt dann gefühlt für 5000 Fans nur ein Klo und das ist eins aus Plastik, aus blauem Plastik, hier ist ein Dixi-Klo. Naja, das soll gar nicht so eklig werden, aber gut, das muss nicht loswerden. Rayo ist wirklich anders. Ja, und sie spielen auch anders als in der Hinrunde, kommen einfach nicht durch. Atletico macht das gut, aber nein, das wird hier wahrscheinlich 1-0 für Atletico ausgehen, außer ihr hört mich nochmal. Schade. Aber auch gegen 10 Rochi Blancos ist aktuell kein Durchkommen. Stark vom Meister, nicht gut genug vom Aufsteiger. So wie das Stadion. Nicht erstligawürdig aktuell. Vamos!
Ja, alle guten Dinge sind 3. Ein gutes Ding ist ja eigentlich auch so ein Klassiko. Und naja, für die Barca-Fans war das ja auch ein ganz gutes Ding. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, was hier in Bernabéu passiert ist. Es war mein, na, ratet mal, wie viel der Klassiko? Schon der 9. Und jetzt habe ich zum 4. Mal gesehen, wie Barcelona Real Madrid bezwingt. Ich war bei dem 5-1 dabei im Camp Nou. Heute 4-0. Uff, das war ein Debakel. Das hätte ja auch gut 6-0, 7-0 werden können. Uff, ja, ich bin gespannt, was Alex alles schon gesagt hat, noch sagen wird. Madre mia. Grüße aus einem sehr, sehr stillen Bernabéu mittlerweile. Wobei da oben sind noch so 1000 Barca-Fans. Die freuen sich natürlich noch. Zu Recht. Ich mich nicht so. Uff. Ja, vom PSG-Himmel zurück in die Hölle, in die Barca-Hölle, auf den Boden der Tatsachen. Real Madrid einfach viel zu locker gewesen und jetzt auch eine ja, historische Niederlage erfahren, weil das letzte Mal, dass Real Madrid als Tabellenführer zu Hause so viele Gegentore so abgeschossen wird, war im Jahr 2003, damals ein 1:5 gegen Mallorca. Hat am Ende der Saison immerhin noch zur Meisterschaft gereicht, aber schon auch wehgetan. Und um jetzt, wir werden viel kritisieren gleich, um den Madridistas ein bisschen Hoffnung zu machen oder zu sagen, hey, wir können auch vorausschauen, wir sind immer noch Tabellenerster. Real Madrid wird auch trotzdem Meister werden. Barca jubelt im Bernabéu, so wie es auch 2017 war, da bei diesem legendären 2:3 mit dem Messi-Trikot-Jubel. Aber auch da ist ja Real danach noch Meister geworden. Also es sei ihnen gegönnt, es wird viel Respekt geben für Barca gleich. Aber an der Tabellensituation hat sich nicht viel geändert, auch weil Sevilla mal wieder gepatzt hat. Oder meinst du, um gleich damit anzufangen, Alex, das kann jetzt nochmal spannend wird es immer noch irgendwie sein, aber Real Madrid lässt sich das Ding nicht nehmen, oder?
Tja, muss man gucken, ob das bleibende Folgeschäden hinterlässt bei Real, also zumindest mental, ne, psychologisch, ob es da einen Knacks gibt. Vorstellen kann man sich's nicht, weil der Punktevorsprung einfach zu groß ist, ne? 9 Punkte. Wobei immerhin direkter Vergleich wurde von Barcelona gewonnen. Also es sind dann nur 9 Punkte, die man aufholen muss und bei Punktgleichheit. Aber nee, es ist zu viel. Klar, man kann aus Basel sich grundsätzlich hoffen, dass sie rund um die Champions League vielleicht ein bisschen stolpern, so zwischen Hin- und Rückspiel da im Viertelfinale vielleicht da mal Punkte lassen. Aber sie müssten dreimal noch verlieren und Barca müsste alles gewinnen. Ja. Also auch Barca, so stark sie sind, hier und da wird es trotzdem mal wieder ein Unentschieden oder so geben. Ja. Und Real Madrid wird nicht dreimal verlieren.
Die müssen zwar noch ins Wanda Metropolitano zum FC Sevilla, aber nein, darf nicht passieren.
Es ist zu viel, punktevorsprungmäßig, aber was Barca tatsächlich so ein bisschen hinbekommen hat, ich habe es Kumpels von mir gestern gesagt und ich sag's jetzt mal ungefiltert hier, auch wenn es ein bisschen polemisch klingt, aber es ist eine Metapher, also bitte greift mich nicht an. Was Barca gestern gemacht hat, ist so ein bisschen in den Meisterschaftspokal von Real Madrid, dem designierten Meister, in diesem Pokal so ein bisschen du sagst spucken, ich sag so. Okay. Also einen kleinen Haufen hinterlassen im Pokal, wenn die diesen also hochheben, werden sie, scheiße. Was. So, ja. Das hat Barca quasi als Metapher so ein bisschen gemacht. Ja, Real Madrid wird Meister, glaube ich, nach wie vor dran, aber eben diese Meisterschaft, die hat dann eine erhebliche Delle und die schmeckt dann nicht mehr so toll und die hat einen faden Beigeschmack und da ist ein Häufchen da im Pokal drinnen zu sehen. Das wird dem Madridisto nicht schmecken. Du hast den Klassiko nicht nur verloren, das passiert, klar, aber 0:4, es ist eine Abreibung, eine Watschen. Das tut weh, es ist eine Demütigung und das vergisst man nicht, denn diese beiden Vereine definieren sich immer wieder auch über ihren Erzrivalen, sprich auch Meisterschaften werden darüber definiert, was in den Klassikos passiert. Ja. Also wenn du beide knapp verlierst, sagt kein Mensch was, aber zu Hause als Tabellenführer, der vermeintlich 12 Punkte besser ist als der Kontrahent, vorm Spieltag, Blick auf die Tabelle.
Vorm waren es 15, oder? 15 waren es vorm Spieltag, jetzt sind es 12.
Egal. Wegen dem Nachholspiel wir 9 gerechnet. Ja, hast recht. Ja. Genau, also das ist eine Demütigung, das eine schallende Ohrfeige, die wehtut. Wenn man beispielsweise drauf blickt, ich habe es vorhin getweetet vor unserer Aufnahme, Roncero, der berühmte AS, Chefreporter, Chefredakteur, whatever, ne, diese bisschen Clownsfigur, wenn man ehrlich ist. Hat er wieder einen rausgehauen vom Klassiko, es spielt ein Champions League-Team gegen ein Europa League-Team. Hat er wieder, faktisch korrekt, aber was er machen wollte, ist natürlich Barca ins Lächerliche ziehen und Real Madrid groß und stark reden und das wird ein klarer Klassikosieg für die Blancos. Ja, nee, im Nachhinein habt ihr eine Watschen kassiert, lieber Roncero. Und man muss fragen, wer genau war denn da das Europa League-Team gestern Abend beim Blick aufs Spiel? So, also deswegen, das schmerzt einfach. Das ist ein richtiger Tiefschlag für den Madridismo und das irgendwie macht das auch so ein bisschen, also die Meisterschaft macht es nicht kaputt, aber das wirkt nach, ne? Wirkungstreffer.
Ja, stimme ich eigentlich soweit zu. Es war nicht nur eine Watschen, es war auch eine, wie angekündigt, eine Goleada. Wir erinnern uns an unsere Vorschau. Tonjen hat sich weit aus dem Fenster gelegt und von wegen, es wird ein Goliada geben und gegen die schwächste Mannschaft der Welt hat er gesagt. Ja, vielleicht hat er sich, meinte er es doch andersrum, weil dann ist seine Prognose.
Mit der Goliada, mit dem Torreigen, mit dem Kantersieg, mit dem klaren Sieg hat er recht. Hat er tatsächlich, recht. Aber halt anders, als er es sich vorgestellt hatte.
Auch da.
Aber das, Tom. Aber auch da sieht man mal wieder, ne? Roncero, Tonin, auch Herr Kern ab und zu weit aus dem Fenster legen, lehnen ist nicht immer so ratsam.
Ja.
Aus dem Fenster rausfliegen und dann. Ha.
Und zu meiner Verteidigung, ich habe ja gesagt, Real Madrid wird es ein bisschen locker angehen und irgendwie auf Konter lauern, einfach hinten versuchen gut zu stehen. Ja, das ist halt so schlecht, dass sie das dann so schlecht machen. Hinten auch, war ja ähnlich wie im PSG, haben ja auch kaum den Ball mal richtig vorbekommen, halten können. Einfach viel zu wackelig, aber an sich, ja, war zu erwarten, dass es ein bisschen locker angegangen wird, aber so sehr egal. Tom hat uns auch geschrieben, der ist Barca-Fan, feiert natürlich noch zu Recht auch und hat geschrieben, Weltklasse-Auftritt von Barca, das kann ja sogar 5-0 oder 6-0 ausgehen, wenn da nicht ein Courtois zwischen dem Pfosten steht. Ja, auch da, das hätte noch übler gestern verlaufen können und Thibaut Courtois ja irgendwann, ich glaube, das war dann nochmals nach schon der dritten Ferran Torres Chance, hat er nochmal so richtig aufgesprungen, so, wacht mal auf, Leute. Also speziell dann nach dem Seitenwechsel, auch nach den Umstellungen von Ancelotti, wo dann plötzlich irgendwie ständig mal ein Barca-Spieler durch war, 3-2 Situation, war das schon ziemlich wild und fahrig hinten. Real ist dann vielleicht auch irgendwann zu offensiv gestanden, logisch mit so einer Dreierkette hinten, Ancelotti viel umgestellt, dann war Alaba links, Casemiro innen, aber es hat einfach so gar nicht so richtig geklappt. Ich habe die Mannschaft so nicht wiedererkannt, ich war eigentlich vorm Spiel noch guter Dinge, weil mal endlich mal ein bisschen was geändert wurde, doch mal ein vierter Mittelfeldspieler mit Valverde gespielt, Rodrigo vor Asensio war eigentlich auch okay, weil Asensio jetzt glaube ich defensiv nicht viel mehr gemacht hätte. Nacho ist eigentlich auch immer verlässlich, aber ja, beim 1-0 ist dann doch ein großer Geschwindigkeitsunterschied gewesen zu Dembélé, der kriegt den Platz, zieht einfach vorbei mit seinen 3 Schritten, perfekte Flanke auch genau zwischen diese 3-4 Meter zwischen Alaba und Militao, ist schwer zu verteidigen, aber ja, trotzdem, Alaba hätte ja irgendwie noch drankommen können, oder? Mit dem Kopf.
Also ich würde da weniger Vorwürfe Nacho machen wollen, weil wenn Dembélé anzieht, was willst du machen? Wenn du langsamer bist, bist du langsamer. Das ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Ja. Plus dadurch, dass er beidfüßig ist, hat er ganz kurz angetäuscht, ob er nach links geht. Also innen, da gehe ich mal rechts vorbei. Und dann bist du natürlich weg, weil er hat den Reaktionsvorsprung. Ja. Also Nacho sieht natürlich komplett blöd aus, weil er da geschnupft wird, aber was willst du machen, wenn du, ne, einfach, wenn der Typ schneller ist? Viel schlimmer finde ich tatsächlich, wie sich Alaba und Militao da verhalten haben. Also Alaba geht da so mit dem Fuß hin, wo man eben mit dem Kopf eher hin müsste. Ich glaube auch Jan Platte, unser Kollege von der Zone, hat es gesagt. Militao ist dazu körperlos, nicht richtig an Aubameyang dran. Also da sehen eher die Innen, also alle drei natürlich richtig schlecht aus, aber die Innen fast noch mehr. Überhaupt fand ich Alaba und Militao unterirdisch schwach in dem Spiel. Also wirklich bei fast jedem Gegentor haben die schlecht ausgesehen, kamen nicht hinterher. Ja. Beim dritten, glaube ich, dritten oder vierten, sind beide so hingerutscht, hingegrätscht, aber völlig unmotiviert zu Boden gegangen. Also, rabenschwarzer Abend, vor allem für die Innenverteidiger, fand ich, die ja, obwohl in der Saison bislang so stark, so stabil war, Militao, Alaba. Auch deswegen konnte ich mir vielleicht einen knappen Barca-Sieg vorstellen mit Wohlwollen und so, aber eben keine Goleada, weil ich mir dachte, ja, eigentlich ist doch die Real Madrid-Defensive richtig stabil, vor allem Alaba und Militao eben. Aber dass die beiden so neben sich stehen und wirklich nicht einmal oder zweimal, klar, passiert immer mal, dass du ausgedribbelt wirst, aber wirklich eben bei jedem Angriff waren die komplett neben sich gestanden. Also Katastrophenauftritt von beiden Innenverteidigern.
Ja, das war gestern ein schwächeres, schlechteres Hinspiel als das Hinspiel in Paris, weil eben die Defensive so wackelig war, weil auch Alaba und Militao irgendwie nicht so voll da waren, nicht immer am Mann dran waren, auch die Außenverteidiger, ja, Carvajal muss man auch viel kritisieren später. Das war einfach, wir haben, glaube ich, allen eine Note 6 gegeben, weil einfach alle irgendwo auch an fast allen Gegentoren beteiligt war, Alaba noch das Abseits aufgehoben da bei dem vierten Tor und bla, schon verrückt. Trotzdem kann man noch sagen, zumindest ist Real noch okay ins Spiel gekommen. Es gab ja noch so Rodrigo und Valverde Chancen in der Anfangsphase, wo auch mal ein bisschen Tempo auf beiden Seiten war. War ja eigentlich ein geiles Spiel, wie es angefangen hat. Nur dann irgendwie ist halt doch Real auseinandergefallen. Auch weil dann wieder ein bisschen das, ja, ist es was Mentales, was Psychologisches? Ich spreche jetzt die Vinicius-Szene an, die dann ja später zum 2-0 geführt hat. Also vorne stolpert er über den Ball im Strafraum, meckert rum, regt sich auf. Ich sitze im Stadion und denke mir auch, dann war da ja bestimmt was, wenn er sich so aufregt, aber es war ja dann eine Schwalbe, er stolpert über den Ball, lässt sich aktiv fallen, bevor Ter Stegen überhaupt in der Nähe ist, meckert so ewig rum mit dem Schiedsrichter, mit Piqué, und die Szene geht ja weiter. 1-2 Minuten später ist er im Strafraum von Real, ist es dann der Eckball gewesen, ist so ein bisschen an Araujo dran, der ist aber 100%ig im Spiel, der Schiedsrichter sagt nochmal zu Vinicius, ey, konzentrier dich, es geht weiter. Vinicius meckert, Araujo geht zum Ball, auch da Alaba und Militao nicht richtig dran, 2-0. Also das ist da wieder so dieser arrogante Unterschied gewesen von, die einen sind, ja, regen sich über andere Dinge auf und die anderen spielen einfach und machen das Tor. Also auch da Chapeau an Barca nochmal.
Ja, richtig fokussiert, richtig gillig, um Gottes Willen, das ist gierig und gallig, glaube ich, gillig.
Ja, auch gut.
Also giftig, gierig, gallig, ja. Giftig, bockig, also Lust hatten sie. Da stimmt ja wirklich alles bei Barca. Das war übrigens interessant, gibt ja haufenweise Clips und Videos auf Twitter zu sehen, aber ein Clip fand ich richtig interessant, da stand schon, ich weiß nicht, ob 2-0 oder 3-0, Barca hat, glaube ich, gerade das Tor geschossen, also zum zweiten oder dritten, und die Spieler feuern sich gegenseitig an, weiterzumachen, um weitere Tore zu schießen, so, komm, Jungs, da geht was, wir wollen mehr, und das hat, fand ich, dieser kleine Miniclip hat das eben verkörpert, diese Giftigkeit, Galligkeit, Gier, da heute, oder gestern, richtig einen raushauen, also wirklich dem Erzrivalen, ja, nicht nur zu schlagen, nicht nur die 3 Punkte, die ja super wichtig sind für die Tabelle einzufahren, sondern richtig einen mitzugeben. Also sie wirklich zu demütigen, und das spricht, finde ich, auch für die Mannschaft, für den Spirit in der Mannschaft bei Barca, für den neu entfachten. Sprechen wir gleich drüber, was Xavi damit zu tun hat, etc., das neue Barca von Xavi. Aber die Szene hat das verkörpert.
Ja, das
Klassenunterschied gestern auch. Nicht nur spielerisch war es ein Klassenunterschied für mich, sondern wirklich auch von der mentalen Herangehensweise in dieses Spiel.
Ja, und das dann eben ähnlich zum PSG-Rückspiel, da eben eine Mannschaft auch auseinandergefallen, die andere einfach sich angefeuert und Gas zu geben und nochmal weiter, wir schaffen das, der Glaube war da Feuer. Ja, nur jetzt eben war es umgedreht, jetzt war Barca die Mannschaft, die das Leben hatte. Ancelotti hat Fehler zugegeben, hat ja auch in der Halbzeit dann umgestellt, eben auf Dreierkette und vorne irgendwie Modric, falsche 9 und so weiter, und hat dann eben gesagt, mein Plan, wie ich Barca schlagen wollte, war sehr schlecht, ich habe kein Problem damit, die Verantwortung auf mich zu übernehmen. Ja, es war ein sehr schlechter Matchplan von Ancelotti, aber eben auch die Spieler haben es dann eben auch schlecht gemacht, wenn du in die Zweikämpfe gar nicht richtig reinkommst und dann eben auch, ja, da einfach diese Überzahlsituation von Barca nach der zweiten Hälfte, wo doch irgendwie immer noch einer gefehlt hat und dann auch abgeschaltet wird beim 4-0. Das war die Szene, wo der Linienrichter die Fahne hebt. Casemiro denkt sich, ja, also, dann lasse ich da mal den Aubameyang laufen. Nö, der läuft weiter, kommt an den Ball, chippt drüber, wird erst abgepfiffen, aber dann gesehen, Alaba hat das Abseits aufgehoben. Muss ein Spieler wissen, dass er da weitermacht. Muss aber auch ein Linienrichter wissen, dass er vielleicht erst die Fahne hebt, wenn die Aktion beendet ist oder wenn er sich wirklich hundertprozentig sicher war, und Alaba stand ja direkt vor ihm. Also haben wir ja oft in der Saison schon gesehen, von wegen, es läuft immer noch weiter, der Stürmer weiß eigentlich, komm, der Pfiff kommt doch eh gleich, schließt ab und dann kommt der Pfiff erst. Hätte man auch besser machen können, aber das hat's dann auch nicht mehr, hätte dann auch nichts mehr geändert.
Ja, ist ehrlich gesagt auch einfach unprofessionell. Also du lernst doch mittlerweile, und als Profi musst du es doch sowieso wissen, du spielst nach dem Pfiff und nicht nach der Fahne. Also wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, spielst du weiter. So, das weiß doch jeder. Also klar, man ist es gewohnt, wenn die Fahne hochgeht, war es wahrscheinlich abseits. Ja, Leute, also den VAR gibt es ja auch nicht erst seit dieser Saison oder seit ein paar Monaten. Den gibt es jetzt seit, 3 oder 4 Jahren. Ihr wisst doch, dass ihr so lang spielt, bis der Pfiff ertönt. Und wenn der Pfiff nicht ertönt, spielt man weiter. Das weiß jeder Profispieler in der Kreisklasse. Und dann wie sich auch, wer war es, Militao, glaube ich, oder Casemiro war es, dass er sich da vehement 3 Minuten beschwert beim Schiedsrichter, ja, aber der hat doch die Fahne gehoben. Ja, Junge, du bist Profifußballer, du spielst weiter, bis der Pfiff ertönt. Ja. Also, sorry. Natürlich blöd, weil es ist irgendwo ein Reflex. Ja. Und vom Linienrichter auch unglücklich, dass er sofort da die Fahne hochhebt, weil eigentlich sind sie auch angeordnet, dass sie da ein bisschen warten, wenn es so millimeterhaft ist. Und in dem Fall war es ja nicht mal wirklich eng. Es war ja eigentlich klar kein Abseits, fand ich. Ne? Also es war ja nicht mal haarscharf.
Ja, war schon Meter.
Von daher irgendwo unglücklich. Ein bisschen verstehe ich die Real Madrid-Profis, aber als Profi spiele ich weiter, bis der Pfiff ertönt, ohne Wenn und Aber. Also auch da wieder vom Kopf her waren sie nicht da und versteifen sich, wie du schon sagst, in Kleinigkeiten, anstatt ihren Job richtig zu machen, meckern sie und
arrogant,
locker. Einfach von vorne bis hinten hat es auch nicht gestimmt. Spielerisch nicht, psychologisch nicht, mental nicht, vom Kopf her war die Mannschaft nicht auf dem Platz.
Defensiv waren sie auch nicht auf dem Platz, nach wieder
Anpfiff, das ist ja.
Du hattest jetzt das Thema Schiedsrichter kurz angerissen. Da kommen wir jetzt zu einer Szene, die das Spiel, glaube ich, nicht verändert hätte, wenn da was passiert wäre. Aber Leander hat uns auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, Aubameyang mit wahnsinnig viel Glück nicht nach 10 Minuten duschen gehen zu müssen. Für mich ganz klar rot und eine Fehlentscheidung vom Videoschiedsrichter, da nicht einzugreifen. Ja, wenn man sich die Wiederholung so anschaut, offene Sohle voll auf Schienbein, zieht auch nicht zurück oder so, dass man nochmal sieht, der Fuß kippt irgendwie um. Riskiert er eigentlich eine Verletzung mit Toni Kroos, finde ich schon auch. Und er hat ja nicht mal gelb gesehen in der Szene, oder? Also das hätte man schon auch mit Rot ahnden können, finde ich. Aber meine Ansage ist, es hätte nichts verändert am Spielverlauf, auch wenn der euer Doppeltorschütze gefehlt hätte.
Naja, also verändert hätte der Rote natürlich was, wenn einer das 1-0 schießt, aber bevor er auf den Platz gestellt wird, kann er schon mal das 1-0 schießen, nicht schießen. Also natürlich verändert sich das Spiel.
Aber Barca war ja trotzdem viel besser und wollte es mehr.
Ja, also aber ja. Sind sie so gut zu 10? Ist ja eine absolut berechtigte Frage. Ja. Von daher hätte das natürlich viel geändert, aber ich bin mir nicht sicher, ob man, also weiß nicht, ob es da Rot geben muss. Gelb ist für mich absolut... Also zwingend, das muss gelb sein, ohne Wenn und Aber. Ob es jetzt rot sein muss, weiß ich nicht. Also Kollege Jan Platt hat ja auch gemeint, er hätte auch rot sehen können, mit viel Pech wahrscheinlich schon, oder bei einem strengen Ref. Pech ist es ja nicht, wenn du so reingehst, bist du selbst schuld, also hat mit Pech nichts zu tun. Aber hätte ich streng gefunden, sagen wir es mal so. Aber also gelb ist es mindestens und fahrlässig ist das Einsteigen auch, unnötig auch, du riskierst, ne, die Gesundheit des Gegenspielers, also schon dämliches Einsteigen. Hatte Aubameyang Glück, da sind wir uns auf jeden Fall einig,
Ja, okay. Ja, und dann müssen wir langsam mal jemandem Respekt zollen. Das machen wir mit einer kleinen Audioaufnahme. Unser Patreon, der Miguel, der war im Gästeblock und da hört ihr jetzt einen bestimmten Namen, über den können wir dann gleich reden. Also, hören wir uns mal an. Vier Tore gegen Atletico, vier Tore gegen Valencia, vier Tore gegen Neapel, vier Tore gegen Bilbao, vier Tore gegen Osasuna und vier Tore gegen Real Madrid. Der Xavi-Effekt, die Xavi-Effektivität auch, kann man nicht mehr absprechen. Es gab zu Recht Sprechchöre, ich habe sie auch oft gehört und muss auch da dem Herrn Hernandez Respekt zollen, der einfach, ja, die kam auch in der dritten Halbzeit bei mir, kam so ein Punkt oder hat jemand Feedback gegeben vom Wegen, Barcas Umbruch ging jetzt irgendwie in 4 Monaten vonstatten, wo Real Madrid nach 4 Jahren immer noch nicht wirklich weiter ist. Also was Xavi da in so kurzer Zeit, wie er der Mannschaft Leben eingehaucht hat, ja, Wintertransfers und irgendwie kuriose finanzielle Deals, aber Chapeau, das macht schon ein bisschen Laune, Barca zuzusehen.
Das ist wirklich krass, wie er Barca transformiert hat, verwandelt hat. Richtig, richtig beeindruckend. Auf Barca.de gibt es übrigens auch die Klassiko-Pressestimmen der verschiedenen Medien, vor allem der spanischen. Und natürlich loben die Xavi völlig zu Recht. El Mundo beispielsweise hat geschrieben, die Xavi-Ära beginnt mit einem historischen Triumph. So, und schöner kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Es ist die Xavi-Ära. Es war der zweite Klassiker, natürlich Supercopa gab es auch schon, aber da war er erst nicht so lange im Amt. Jetzt hat er wirklich einige Monate Zeit gehabt, mit denen zu arbeiten. Erster Liga-Klassiko, erster Klassiko im Bernabeu. Absolutes Ausrufezeichen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hätte ich auch nicht so gedacht. Also Pressestimmen wirklich krass. El País, Barça ist zurück. Piqué hat auch geschrieben, wir sind zurück, we are back oder irgendwie sowas. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Dass er wirklich binnen 2, 3, 4 Monaten Barça so verwandelt aus diesem depressiven Koeman-Barça, ne, wo du auch als Coulé, als Barca-Fan, als Anhänger das Gefühl hattest, Bob, in jedem Spiel können die verlieren, gegen jede Mannschaft. Sei es bei Benfica, sei es bei Rayo, wo sie verloren haben, 0-1. Bei jedem Spieler das Gefühl, natürlich können sie es gewinnen, weil sie sind eine gute Mannschaft, aber sie können auch überall stolpern. Egal ob bei Alaves oder gegen Cádiz. Dieses Gefühl hat man jetzt gar nicht mehr, finde ich. Also wirklich, du gehst in die Spiele und du erwartest wieder nicht nur Siege, sondern du erwartest gute Performances, gute Leistung, tollen Fußball. Und du hast es ja genannt, die ganzen Tore, die alle mit die ganzen Siege, die mit jeweils 4 Toren fielen, das ist ja das Krasse. Nicht nur, dass er irgendwie gewinnt, knapp gewinnt oder verdient hier 2-0 oder hier 3-1. Nee, die schießen noch immer 4 Tore, also haben richtig, richtig Bock. Und Es ist Zug in der Mannschaft, die Mannschaft lebt wieder, sie hat Lust auf Fußball, sie versteht sich super, die ganzen Trainingsbilder und dass es so alles rund um Barca immer gibt, weil das gezeigt wird, wie viel Lust sie haben, wie gut sie sich alle verstehen, sie haben Spaß zusammen in der Umkleidekabine, in den Trainingseinheiten und das transportiert sich eben in die Spiele rein, das sieht man und es ist wirklich, wirklich krass, ja. Er hat sie verwandelt, die Mannschaft. Ja. Ja.
Wo du gerade das Thema Training und so weiter angesprochen hast. Ich hatte ein kleines Detail im Bernabeu, was ich so auch noch nie gesehen habe. Das war in der Halbzeitpause bei Real Madrid, haben sich Camavinga und Mariano warm gemacht, wurden dann eingewechselt. Und bei Barca waren einfach alle Auswechselspieler auf dem Platz und haben ein bisschen rumgekickt. Das ist auch unüblich, dass sich da alle warm machen. Man darf ja während dem Spiel nur immer 3 oder 4 Spieler dürfen sich aufwärmen. Aber dass da einfach immer alle irgendwie auf Temperatur gehalten werden, fand ich auch interessant. Und ist vielleicht ein kleines Mini-Detail, wo man sieht, irgendwie Xavi hält alle bei Laune, alle sind immer irgendwie warm und bereit und dann werden auch nochmal irgendwie ein Gavi, ein Adama werden eingewechselt, Memphis natürlich und wenn man dann bei Real Madrid auf die Bank schaut, ja, da sitzen Isco, Jovic, Mariano kommt, aber ja, die einen haben kein Vertrauen und dann auch keine Lust. Bale stand da nicht mal mehr im Kader, weil der wohl auch wieder physische Probleme hat. Mariano, ja, netter Einsatz, ein Torhüter angelaufen, ein bisschen gestört, aber das war dann auch nicht. Und hat auch Yannick gemeint, so hinsichtlich Kader Real Madrid, das ist nicht meisterlich und schon gar nicht königlich. Und da sind wir dann auch jetzt wieder mal bei der eigentlich größten Baustelle bei Real Madrid. Das ist nicht das Bernabeu, das ist die Rechtsverteidigerposition. Und dass ein Carvajal gegen Mbappé nicht so viel Land sieht und Probleme hat, okay, aber jetzt auch wie er ja, von Ferran Torres teilweise überholt, überrundet wird und auch da kaum reinkommt, einfach auch schlechte Pässe spielt, das kleine Fußball-ABC verloren hat, ist schon wirklich beängstigend. Sein Vertrag wurde erst vor einem Jahr verlängert bis 2025. Oh boy, das ist eine große Schwachstelle mittlerweile bei Real, hat man nicht nur gegen PSG gesehen.
Ja, noch ein Nachtrag zu Xavi natürlich. Ja. Barca demütigt Real Madrid wie in seinen besten Zeiten, war auch eine Überschrift. Ich weiß noch nicht mehr von welcher Zeitung. Und genau das ist es irgendwie. Das hat nämlich ich auch im Gefühl, als ich das Spiel gesehen habe, fühlte ich mich daran erinnert, wie Barca unter Pep Guardiola das Bernabeu stürmte. Es hatte wirklich, ja, es war fast eine Kopie von diesen berühmten Siegen, wo sie reihenweise da gewonnen haben. Natürlich das 6-2 war das berühmteste, aber ich rede eher über, also auch die Auftritte jetzt, das Ergebnis ist natürlich auch historisch, ja, weil es auch so hoch war. Und mir ging es hauptsächlich um die Auftritte, ne? Wie sie mit spielerischer Leichtigkeit Real Madrid im eigenen Stadion auseinandergenommen haben. Das gab es eben seit Pep Guardiola nicht mehr und deswegen auch ich beim Zuschauen musste mich daran erinnern, oder was heißt musste, ich wurde daran erinnert, wow, das sieht ja aus wie damals unter Pep. Also wirklich Xavis Barca wie Pep, das sind krasse Vergleiche natürlich, das ist auch irgendwo ungerecht, er ist ja erst, weiß ich nicht, 20 Spiele im Amt oder so, aber, und jetzt kommt dieser Vergleich, ist irgendwo gerechtfertigt, weil Punkteschnitt richtig krass. Pep Guardiolas Punkteschnitt bei Barca, das, ich glaube, wir sind uns einig, nicht nur das beste Barca aller Zeiten, sondern vielleicht die beste Fußballmannschaft aller Zeiten unter Pep Guardiola, jedenfalls für mich und für Barca-Fans. Pep Guardiolas Bilanz bei Barca, 247 Spiele, 179 Siege, macht einen Punkteschnitt von 2,36. Das ist Pep Guardiolas Bilanz bei Barca. Achtung, Xavis La Liga-Bilanz bei Barca, Punkteschnitt 2,31. Das ist fast der gleiche Punkteschnitt.
Wettbewerbsübergreifend 1,96, haben wir ja auch mal Europa League und so.
Aber genau, ja, Europa League war natürlich, ja, also klar, Champions League hat er gegen Benfica nicht gewonnen, gegen Bayern ausgeschieden, das waren die ersten Spiele und jetzt 2 Unentschieden gegen Galatasaray und Ding. Aber nur die Liga-Bilanz und Liga ist das Tagesgeschäft, daran kann man eine Mannschaft ja messen. Ne? Das ist die ehrlichste Liga oder der ehrlichste Wettbewerb. Punkteschnitt 2,30, genau wie Pep.
Barca ist das beste Rückrundenteam, 23 Punkte.
Das ist das Krasse. Und deswegen, Early Days natürlich, Vergleiche immer schwierig, grundsätzlich ungerecht irgendwo auch. Plus, ne, er ist erst 3-4 Monate im Amt, aber Barcas, wie zu besten Zeiten unter Xavi, wie Pep, tja, die Zahlen sagen, irgendwo ist der Vergleich vielleicht gerechtfertigt. Das heißt nicht, dass es so weitergehen muss, aber ja, es sind erste schöne Zeichen, dass eine schöne Zukunft oder Gegenwart auf den Barcelonismo wartet.
Ja, mit dem Finanziellen muss man dann immer noch gucken, wenn jetzt irgendwie 100 minus 100, was auch immer, Millionen da im Salary Cap ist, ob man dann den Kader halten kann, wer da alles dann noch gehen muss oder wer da dann auch noch kommen soll. Aber ja, ich kann da auch jetzt wenig schlecht reden beim FC Barcelona. Es ist trotzdem immer noch erst nur der Tabellendritte, aber ja, die werden bestimmt auch das Nachholspiel gegen Rayo gewinnen, dann sind sie an Sevilla quasi vorbei, haben da auch noch das Duell. Ja, was meinst du, was meine größte Angst dann noch war beim Stand vom 4-0 im Bernabeu?
Ja, dass die Manita kommt natürlich.
Genau, ich wollte das Bild nie nochmal sehen.
Bitte es,
nicht
gab, noch mal. Es gab Fangesänge, die könnten wir hier übrigens auch im Podcast einbauen, aber leider hat einer der beiden Hosts hier ein kleines Veto eingelegt. Es gab Gesänge, die wir live haben, wo es heißt Queremos una manita.
Echt Hammer?
Queremos una manita. Wurde gesungen. Miguel, unser Patron, schöne Grüße übrigens. Geiler Klassiker, den du hast, ist Miguel. Hat uns die zugeschickt, diese Gesänge. Also die Barca-Fans wünschten sich eine Manita, für diejenigen, die nicht ganz firm sind. Manita ist natürlich die kleine Hand, also sprich, wenn eine Mannschaft 5-0 gewinnt oder mit 5 Toren gewinnt, 5 Tore schießt, ist das im spanischen Sprachgebrauch eine Manita. Natürlich die berühmteste war eben dieses 5-0 damals unter ja, Pep gegen Mourinho im Camp Nou, natürlich das berühmte 5-0, die berühmte Manita. Und seitdem, ja, wann immer Barca 5 schießt, ist das eine Manita. Und die Manitas gegen Real Madrid sind natürlich besonders süß. Und ich muss ehrlich sagen, es war halt so kurz davor. Ja. Aubameyang muss dieses Ding machen. Also ganz ehrlich, die anderen, die er gemacht hat, waren wesentlich schwerer. Da muss er nur den Fuß hinhalten und dann haben wir das fünfte. Oh. Also ich bin zu 99% happy, aber zu 1% mit dem Ergebnis unhappy, weil es hätte die Manita sein können.
Und Gott sei Dank eben ist das uns verschont geblieben. Ja, das Bild hätte ich nicht sehen wollen mit Piqué nochmal. Aber ja, es hätte auch 6-0, 7-0 sein können. Ferran Torres noch diese 1000%ige vergeben, allein vor Courtois, 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Wahnsinn, wie Real da Selbstmord betrieben hat eigentlich, auch dank Ancelottis Umstellung und Einstellung und naja. Was haben wir denn noch zum Klassiko? Was können wir noch mal, müssen wir noch wenig, Araujo müssen wir auch mal loben, oder loben wir ja schon oft. Als Rechtsverteidiger habe ich gedacht, hat er schon mal hier und da, aber war ein geiles Spiel, oder? Nicht nur wegen des Tores.
Ja, Araujo war ja, falls du dich erinnerst, in unserer Tiki-Taka-Elf der Hinrunde gewählt, aufgestellt und du hast gesagt, ja stimmt, den können wir nehmen. Im Nachhinein, wow, ne? Also erneut gezeigt, Aushilfsrechtsverteidiger und natürlich spielt das konservativer, also er rennt jetzt nicht im Marcelo oder was weiß ich, Roberto Carlo-Modus da an die Eckfahne und drischt die Flanken rein, das nicht, sondern natürlich spielt das konservativ, aber er spielt es halt bombensicher. Ja. Also absoluter Fels da hinten drin und natürlich für Vinicius auch brutal schwer. Eine gute Aktion hatte Vinicius ganz am Anfang, wo er ein bisschen isoliert wurde, ne, geschickt wurde von, ich glaube, Militao. Aber ansonsten Araujo alles im Griff auf seiner rechten Seite, die dicht gemacht und ey, ich würde dem Typen einen 10-Jahres-Vertrag geben, wenn ich ehrlich bin. Also ohne jetzt übertreiben zu wollen, klar, ein bisschen too much, aber hat sich absolut die Verlängerung verdient. Barca arbeitet ja dran, ich meine, sein Vertrag läuft 2023 aus und ganz ehrlich, nach der Leistung könnte er ihm eine Million mehr bieten, weil ich glaube, die ist er wert. Also, aber nicht nur Araujo gehört gelobt, sondern für mich gehört tatsächlich auch Eric Garcia gelobt, denn den lobst du ja nicht so gerne und nicht so oft. Für mich ein bisschen überraschend, ich hätte schon gedacht, dass Dani Alves rechts hinten beginnt und dann Araujo eben hinten drin.
Aber Geschwindigkeit halt.
Genau. Aber dass er auf Garcia hinten setzt, kam für mich ein bisschen überraschend. War aber absolut die richtige Wahl im Nachhinein. Hat eine richtig abgeklärte, abgezockte, tolle Leistung gezeigt, Garcia. Also muss man da auch mal loben. Der eine Ball da, wo er sich reingeschmissen hat, die Ecke irgendwie oder die Flanke oder was verhindert per Grätsche, richtig hier sich auf die Brust geschlagen. Das hast du ja auch gesehen. Da haben sie ja, glaube ich, auch schon 3-0 geführt oder sogar 4-0. Und der hat da richtig gelebt, wie fast schon wie Puyol das gefeiert, seine Blocking-Tackle-Aktion da. Also auch Garcia muss man loben. Überhaupt das Mittelfeld muss man loben. Busquets fand ich wie zu seinen besten Zeiten wirklich, als ob er unter Xavi in den Jungbrunnen gefallen ist. Auch eine richtig tolle Aktion, wobei er auch sehr viel Platz hatte. Also man muss schon sagen, auch im Mittelfeld, wir haben natürlich den Angriff gelobt, aber auch im Mittelfeld war Real absolut zahnlos. Und da müssen wir auch über Kroos und Modric sprechen, die irgendwie ja alt wirkten in dem Spiel, um ehrlich zu sein.
Tja, sie haben noch ihre ganz großen Abende, sie haben aber auch mal solche Abende, wo sie so gar nicht richtig stattfinden. Toni Kroos hatte trotzdem noch seine 97%ige Passquote und bla, aber mit Geschwindigkeit, schnell aufdrehen, irgendwie Umschaltspiel hat das wenig zu tun. Modric halt auch komisch positioniert irgendwie, es war ja so ein 4-2-4-System irgendwo, er war dann mehr vorne als wirklich im Mittelfeld. Ja,
irgendwie auf der 10 war, glaube ich. Ne? Also zumindest bei The Zone haben sie es auch gesagt, dass er irgendwie wahrscheinlich positioniert war auf der 10, ja. Das ging halt komplett in die Hose. Ja. Also hat überhaupt nicht funktioniert, Thema Ancelotti, ne, und Thema Umstellung. Die Dreierkette, um Gottes Willen, war das Vogelwild nach der Pause, ne? Muss man ja auch, also vor allem mit Anpfiff, mit Wiederanpfiff, zack, Monsterchance. Ja. Torres läuft 40 Meter allein auf Couture zu und nirgends ist irgendjemand und keiner weiß, muss ich jetzt raus, ja. Lass ich mich fallen, spielen wir abseits. Also ganz ehrlich, ne? Und das klingt jetzt polemisch, aber das kenne ich aus der Eibacher AHA, hier bei die alten Herren bei mir, wo wenn der Trainer auf Dreierkette umstellt und keiner weiß, was er machen muss und so war das
irgendwie. Das war Selbstmord.
Also, ja. Wirklich Selbstmord. Also, ich habe noch nie so eine vogelwilde Umstellung gesehen. Ja. Also Katastrophe, muss man echt sagen. Und ja, ich will jetzt nicht über Ancelotti reden, aber ich glaube, unser Patron Leander hat das ja gemacht, so von wegen. Vielleicht am Saisonende mal überlegen, ob er doch noch der richtige Mann ist. Klingt hart, ne? Du bist Tabellenführer mit x Punkten Vorsprung und redest jetzt über den Trainer, aber es ist nicht das erste Mal, dass er sich komplett vercoacht, ne?
Ja, nicht das erste Mal. Bilbao hatten wir, PSG-Hinspiel und einiges mehr. Das war jetzt nochmal eine Stufe drunter, also nochmal das schlechteste Spiel der Saison. Thibaut Courtois hatte auch so ein bisschen angedeutet, dass die Taktik nicht gut war, dass man das natürlich intern besprechen muss, aber dass auch da die Spieler gar nicht so richtig wussten, was, wie, wo und einfach da wieder schlechte Entscheidungen getroffen. Und ja, Ancelottis Zukunft ist da natürlich überschaubar. Das ist ja immer, wie wir sagen, er ist so der Übergangstrainer. Es reicht irgendwie für den nationalen Wettbewerb, weil Sevilla ja genauso patzt und Barca einfach auch das, wir das Glück haben, ihr Madrid ist das, dass Barca in der Hinrunde so schwach war, sonst würde das jetzt anders aussehen in der Tabelle. Deswegen, er wird die Legende sein, die als erstes in allen Top 5 Ligen Europas die Meisterschaft gewinnt. Aber dann, glaube ich, auch wird da im Sommer, wird man sich irgendwie einigen und dann eine Trennung wahrscheinlich finden, je nachdem auch, welcher Wunschkandidat frei wird, ob so Pochettino, Nagelsmann, Marcelino, was auch immer, Ten Hag, ist jetzt natürlich viel Wunschdenken dabei, aber ja, da ist die Prognose sehr überschaubar, was Ancelottis Zukunft betrifft. Ja, verrückter Klassiko. Eric Garcia, ja, nur um es mal gesagt zu haben, natürlich gutes Spiel, hat auch sensationelle Statistiken, aber ich fand bei Barca dann nochmal Araujo eine Stufe drüber, weil auch eigentlich ungewohnte Position, weil er auch da schon mal Gegentore mit verschuldet hat, aber trotzdem das einfach sensationell gemacht gegen Vinicius und so weiter.
Also bei welchem Gedanken ich mich noch ertappt habe gestern, da ist natürlich ein bisschen vielleicht unangebracht. Aber ich habe mir gedacht, jetzt stell dir mal vor, da vorne tanzt dann noch der Haaland rum bei Barca. Wie das dann ausgehen könnte, wenn da Erling Haaland profitiert von dem vielen Platz, den es im Bernabeu gab. Denn Aubameyang muss man natürlich loben, 2 Tore, aber er hat ja auch 2 Dinger verballert, ne?
Ja, so, stimmt.
Also wenn statt Auba da noch Haaland steht, der da noch gieriger ist und vor allem bei Haaland weiß der auch, der hätte ja perfekt zu Barca gepasst vom Spirit her, von der Mentalität. Wenn der 2 Tore schießt, ist er ja nicht zufrieden. Der will ja sein drittes und wenn er sein drittes hat, will er sein viertes. Das ist ja wirklich Lewandowski und Ronaldo, also Cristiano Ronaldo mäßig da vom Mindset her. Du willst ja jedes immer mehr Tore schießen, du bist nie zufrieden. Ja. Boah, stell dir vor, ich hab's getweetet. Ich frage mich, was sich Erling Haaland gerade denkt, wenn er dieses Spiel schaut. Übrigens, das gleiche habe ich getweetet mit Lionel Messi auch. Was der sich denkt. Der war da vor 2 Wochen zu Gast mit seiner toten Mannschaft. Mm. Wobei, gut, PSG war die bessere Mannschaft, aber trotzdem, ne? Es ist nicht das gleiche Leben in dieser Star-Truppe, in dieser Diven-Truppe. Ja. Und jetzt sieht er sein Barca, wie es da lebt und neu belebt wurde von Xavi, was sich Messi wohl jetzt denkt in seinem goldenen Käfig in Paris.
Gute Frage. Na gut, Klassiko soweit durch, oder? Wir kommen mal von der einen heimstärksten Mannschaft, das ist Real Madrid, zur anderen heimstärksten Mannschaft. Die hat nämlich genauso gepatzt. Aber ich glaube, beim FC Sevilla können wir es mal wieder kurz halten. Viel zu minimalistisch, wie immer. Real Sociedad war zu Gast und Real Sociedad hatte auch ganz gute Chancen. Sörlo zu 1-2 Dinger verballert. In der Schlussphase kam dann nochmal Sevilla, hat ein bisschen aufgemacht. Ich glaube, irgendeine Chance gab es nochmal, egal von Martial oder so. Aber auch da wieder zu wenige. 0-0 zu Hause. Das ist jetzt insgesamt hat Sevilla von den letzten 8 Spielen nur 2 gewonnen. Das war das Derby gegen Betis. Ja, Respekt. Aber eben auch dann dieses unbedeutende 1-0 gegen West Ham. Danach gab es ja noch das Ausscheiden, die Niederlage. Jetzt 3 Unentschieden hintereinander in La Liga mit insgesamt nur 1-1 Toren. Ja, defensiv ist das noch gut. Aber offensiv kommt da einfach weiter zu wenig. Und der nächste Gegner ist jetzt der FC Barcelona.
Tja, da kommt was auf Sevilla zu. 7 der letzten 9 Spiele hat Sevilla unentschieden gespielt in der Liga. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit denen? Und vor allem gegen wen die unentschieden spielen? Wir haben es ja eh schon thematisiert, aber einfach um es nochmal zu nennen. 2-2 gegen Celta, 0-0 gegen Osasuna, 1-1 gegen Espanyol, 0-0 gegen Alaves, 1-1 gegen Rayo. Das sind Spiele, die musst du eigentlich einfach gewinnen. Also, ja. Den wurde auch komplett irgendwie, da ist der Stecker gezogen, da ist... Ich schieb's mal auf die Doppelbelastung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es war mal wieder zu wenig und vor allem auch spielerisch zu wenig. Also nicht nur Resultat ist jetzt natürlich nicht so tragisch gegen Real Sociedad, eine Top-6-Mannschaft. Kannst du unentschieden spielen? Ich meine, ich habe eh unentschieden getippt, deswegen ich bin ja nicht mehr überrascht. Aber es geht ja eher um den Auftritt. Also sprich, wie wenig dabei rumkommt. Ich glaube, der XG war wieder unter 1 oder so. Also einfach, dass sie auch kein anderes Ergebnis verdient hätten. Übrigens, XG, das wollte ich noch nachtragen. Barca hat einen 4er XG. Also die 4 Tore waren absolut gerechtfertigt. Und eben das Gegenteil ist eben Sevilla, die fast nie mehr als 1 überhaupt haben. Also die sich nicht mal ihr eines Tor irgendwie wirklich verdienen. Und deswegen sind all diese Unentschieden, wenn man das nachguckt, sind auch immer verdient. Das sind die korrekten Resultate, weil da nichts kommt. Das ist purer Minimalismus, die sind müde. Und ich glaube, jetzt kann man sagen, weil du die Länderspielpause angesprochen hast, für Barca kommt sie zur Unzeit und Sevilla kann sie richtig gebrauchen. Dass sie da mal durchatmen, Reset. Dass sie Reset-Knopf so ein bisschen drücken, weil du hast es angesprochen. Jetzt kommt der das Monsterspiel nach der Länderspielpause. Barca im Camp Nou gegen Sevilla. Das wird knackig, glaube ich.
Dann geht es noch gegen Granada und dann ist Real Madrid zu Gast im Sanchez-Pizjuan. Also sind natürlich wieder heiße Wochen, aber wir hatten auch schon oft gesagt, Lopetegui und Topspiele, das klappt auch nicht so oft. Dann ist die Mannschaft auch überdreht, manchmal vielleicht zu übermotiviert. Ocampos will Elfmeter zwingen, die Chancen vorne werden verballert. Also da würde ich, glaube ich, schon direkt mal auf Barca und Realsieg tippen. Aber mal schauen. Max hatte uns noch unser Patreon was geschrieben bezüglich der beiden Sevilla-Clubs. Dadurch, dass die jetzt das Europa-League-Finale beide verpasst haben, ob das so irgendwie ein psychologisches logischen Knacks auch macht. Also er fragt, glaubt ihr, dass dieses Ausscheiden beide noch mehr runterzieht und Punkte in La Liga liegen lassen oder nun ganz dem Ziel Champions League Qualifikation widmen können? Das ist jetzt eigentlich naheliegend jetzt ohne die Doppelbelastung, dass sie da mehr Fokus auf die Liga setzen. Aber ja, bei Sevilla ist irgendwo ein Knacks drin. Betis, ja, das Hoch, der Aufwind ist auch irgendwie vorbei. Die haben immer noch das Pokalfinale als Ziel natürlich, aber auch da ist es ja irgendwie überschaubar mittlerweile. Deswegen sind sie jetzt nicht mehr auf dem Champions League Platz. War jetzt auch 0-0-0 bei Celta Vigo. Irgendwie, glaube ich, hat die Europa League da ihre Spuren hinterlassen in Sevilla.
Ja, glaube ich auch kräftemäßig und es ist auch mental und also psychologisch und körperlich einfach schwer für solche Mittelklasse-Teams oder für solche Mannschaften, die eben es nicht gewohnt sind, alle 3 Tage zu spielen, so wie es einem Barca, Real und eigentlich ja Sevilla und Atletico ja auch gewohnt ist, aber auch Sevilla hat damit jetzt Probleme und Betis und Real Sociedad übrigens natürlich auch, ne, die muss man ja auch nennen. Da merkst du einfach, wenn die alle 3 Tage spielen müssen und zwar über 2, 3, 4, 5 Wochen in Folge, wie es ja normalerweise der Fall ist, wenn du in der Copa bist und in Europa spielst, dann hinterlässt das Spuren. Damit können diese Mannschaften einfach nicht so gut umgehen, wie eben normalerweise Barca, Real und Atletico, vor allem aber natürlich Barca und Real. Das merkst du einfach und deswegen ist es leider auch nicht verwunderlich, dass Betis da abrutscht. Natürlich, jetzt werden sie sich wieder konsolidieren oder sollten sie sich konsolidieren, weil sie eben jetzt raus sind in der Europa League gegen Frankfurt, aber unterm Strich, die Top 4 ist für mich jetzt schon fast schon in Stein gemeißelt, auch wenn ja Betis nur 4 Punkte ist hinter Barca und Atletico. Aber ich glaube, die 4, die da oben stehen, die sind die 4, die am Ende auch da oben stehen werden.
Wie wahrscheinlich in den letzten
andere, genau, wie in den letzten Saisons auch, wahrscheinlich in andere Konstellationen, weil ich gehe auch von aus, dass Barca Sevilla noch catcht. Ja. Vielleicht sogar Atletico, um ehrlich zu sein, Sevilla noch catcht, weil Sevilla ist zu schwach aktuell. Aber ansonsten die. Wir dachten vor 2, 3, 4, 5 Wochen, das wird ein mega spannendes Rennen um Top 4, also mit Real Sociedad, mit Villarreal, mit Betis, die da die anderen beiden ärgern können. Aber es sieht danach aus, als wäre das, würde sich doch eine klare Sache.
Qualität entwickeln. Setzt sich durch. Es ist eine harte Folge für mich, denn ich muss nicht nur die Culer loben, ich muss auch die Rochi Blancos loben. Und da sind wir jetzt beim kleinen Derby in Madrid. Rayo Vallecano hatte Atletico zu Gast. Ja, und Atletico steht jetzt bei 5 Ligasiegen am Stück. Mal wieder zu 0 gespielt auch, also auch die Defensive ist wieder ganz gut. Es war jetzt sogar das 200. Mal zu 0 für Simeone. 132 davon gehen auf Jan Oblaks Konto. Also da, ich war ja im Stadion und war dann schon auch beeindruckt, weil Atletico wieder wie Atletico gespielt. Die haben erstmal solide, sicher gestanden. Felix vorne was versucht, hat immer gut seine Mitspieler in Szene gesetzt, da tolle Technik, dem mal so zuzusehen. Und dann eben am Ende diese eine Chance, die sie kriegen. Schöner Doppelpass, Koke auf Felix, der direkt wieder zurück. Direkter Abschluss ins lange Eck. Und das spielt dann einfach Atletico in die Karten. Wenn die einmal ein Tor in Führung gehen, dann heißt es so, Leute, jetzt könnt ihr erstmal gucken, was ihr noch hinkriegt, Rayo. Haben das so sicher einfach runtergespielt. Man hat nie so richtig das Gefühl gehabt, dass Atletico hinten wackelt, wie man das vielleicht noch in der Hinrunde gesehen hat. Ja, es gab so diese, Inteca hatte noch diese eine Chance, wo er irgendwie frei vom Tor drüber schießt, aber trotzdem war das ziemlich souverän von Atletico, effizient vorne, hinten einfach sicher, absoluten Arbeitssieg eingefahren und am Mund abgeputzt und weiter. Also da aktuell Atleti auch ganz gut in Form und auch deswegen jetzt weiter auf Kurs. Natürlich Champions League Plätze, 54 Punkte, immer noch punktgleich mit Barca. Da könnte Sevilla bald gefrühstückt werden.
Traumspieltag für Atletico und für Barca, ne? Der FC Sevilla Punkte gelassen, Betis Punkte gelassen, nur 0-0 bei Celta Vigo, das Ergebnis hatten wir noch gar nicht erwähnt. Villarreal bei Cádiz 0-1 verloren, darüber sprechen wir gleich, nämlich mit Blick auf Cádiz. Ja, Barca natürlich 4-0 gewonnen, also aus Real Sociedad 0-0, logischerweise in Sevilla, also aus Atletico-Sicht auch ein richtig toller Spieltag, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, wie du es gesagt hast. Ja, in Atletico-Stil. Man ist es ja nicht mehr gewohnt eigentlich seit ein paar Wochen, weil es ja immer diese wilden 3-3s, 3-4s, 4-3s, 3-2s gab. Aber jetzt aktuell wieder, ne? 1-0 im Old Trafford, 1-0 bei Rayo, die 0 steht. Vorne das eine Tor abgezockt gemacht, ansonsten super gut verteidigt, kaum was zugelassen. Cholos Atletico hat sich absolut stabilisiert. Ich will jetzt nicht sagen, ist back, ist zurück.
Ja.
Aber es sieht ja schon danach aus, als wären sie, als würden sie zurückkehren, sagen wir es mal so.
Ja, und da war dann Rayo bestimmt auch ein dankbarer Gegner. Da geht halt aktuell auch wenig zusammen. Ich war in der Hinrunde dabei beim 3-1-Sieg gegen Cádiz. Das waren absolute Festspiele. Du hast überall auch gelbe Trikots gesehen wegen Falcao, also die Kolumbianer. Man wusste, wenn Rayo anläuft, dann passiert was von, da geht was einfach in der Mannschaft. Da war Mut dabei. Auch irgendwie was Freches, einfach mal mit Risiko spielen. Aber jetzt Rückrunde. Erst 2 Pünktchen geholt. Das ist natürlich die schwächste Bilanz. In diesem Kalenderjahr haben sie noch keinen Sieg. Aus 10 Spielen eben 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Da ist mittlerweile wieder nach den leichten Europa-League-Träumen vielleicht in der Hinrunde, ist jetzt doch wieder fast ein bisschen Abstiegskampf angesagt. 32 Punkte, ist immer noch 6 Punkte vor Mallorca, vor dem ersten Abstiegsplatz. Aber bei Rayo ist der große Hype leider vorbei. Und jetzt gibt die Mannschaft wieder mehr und mehr ein Bild ab, wie auch das Umfeld des Vereins. Mit hier kein Onlineshop, hatte ich schon gesagt. Und auch das Stadion. Ich dachte schon, Rayo, es geht nicht noch tiefer mit ihm, wie man an die Tickets kommt und wie alt das Stadion ist, aber ja, dann bin ich hier im Fondo Sur, also in der Südtribüne bei den Ultras eigentlich und denke mir so, ja, jetzt könnte ich mal aufs Klo, es gab ja vielleicht das eine oder andere Bier, guck mich um, kein Klo, da hinten ist so ein blaues Häuschen, ja, ein Dixi-Klo für gefühlt 4000 Fans, ein einziges,
vor allem ein Dixi-Klo in der Kurve, im Block stand ein Dixi-Klo.
Ja.
Hä? Ja. Wieso sind denn da keine normalen Klos? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen.
Ja,
die stellen ein Dixi-Klo in den Fanblock.
Ja.
Und vor allem dann auch eins nur, ne?
Eins nur. Und auch nicht noch ein eigenes für die Frauen. Auch die mussten dann dahin. Und du kannst dir ja vorstellen, wie das dann drinnen aussah. Im Rest des Stadions, da auf der normalen Tribüne, da sind auch normale Toiletten. Aber in der Südkurve, das war erschütternd für einen Erstligaverein.
Verstehe ich nicht. Also er ist ja auch wieder, oder was heißt verstehe ich? Ich verstehe irgendwo schon, weil es irgendwie auch zu Rayo passt, diesem Chaosverein in der Hinsicht zumindest.
Ja.
Und auch irgendwo leider zu spanischem Fußball passt, wo halt auch immer alles chaotisch ist und Patchwork und ja, hier stimmt's nicht und da ist was schlecht organisiert und hier fällt das Stadion auseinander. Übrigens, das Camp Nou ja auch, ne? Sogar Laporte hat es ja gesagt, die Fans könnten buchstäblich von Trümmerhaufen im Camp Nou erschlagen werden. Wundert einem natürlich nicht. Auch Rayos Stadion ist ja, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre alt. Das wirkt so alt, ohne dass ich jetzt nachgesehen habe. Aber ich war ja, du erinnerst dich, als ich in Barcelona war im November, war ich ja im Stadion von CE Europa. Und das Ding ist ja auch aus grauer Vorzeit. Und ich kann mir vorstellen, es ist, oder was anders gesagt, es ist so ein typisches altes Fußballstadion in Spanien, wo echt eine Bruchbude ohne Ende und plötzlich steigen sie auf und hoppla, wir haben nicht genug Kapazitäten für die Fans und nicht genug Klos. Ja, komm, stellen wir nochmal ein Dixi-Klo rein. Ja, das wird dann schon passen. Das ist Spanien einfach. Das sind kleinere Vereine, vor allem in Spanien. Es ist unvorstellbar. Also für Fans aus Deutschland, die sich denken, oh, fahre ich mal nach Spanien, gucke mir mal ein Spiel an. Ich glaube, den steht dann der Mund offen und nicht in positiver Hinsicht. Ja. Also es ist ein Kulturschock, ja.
Ist eben auch speziell Rayo, haben wir schon oft gesagt, Chaos Club. Und dort kamen dann auch wieder die Sprechchöre. Natürlich Presa wird ja, also der Präsident Presa, er soll sich doch bitte vom Acker machen. Hat wohl auch wieder, ist ja bekannt dafür, rechtspopulistische Politiker anzuladen. Da war wohl auch wieder einer auf der Tribüne. Da gab es dann eben von wegen, hey, wer nicht springt, der ist Faschist. Hey, gab es Sprechchöre. Ja, Rayo gibt da weiter kein ganz so schönes Bild ab, kein La Liga-würdiges Bild. Aber gut, Cádiz hat es da angesprochen. Auf einmal sind sie raus aus der Abstiegszone. 1-0 gegen Villarreal, Chapeau.
Tja, Big Win, sage ich da nur. Also hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Also nicht, dass ich ihnen jetzt nicht zutraue, sie sind richtig gut unterwegs aktuell, aber dass sie da den Champions League Viertelfinalisten schlagen, das muss man ja einfach auch nochmal erwähnen. Villarreal ist Champions League Viertelfinalist, Cádiz kämpft ums Überleben und gewinnt zu Hause 1-0. Ich glaube, der zweite Heimsieg erst in La Liga in der Saison für Cádiz. Aber unter Sergio funktioniert es richtig, richtig gut. Ich glaube, die haben in seinen 9 Spielen nur 2 Spiele verloren, Cádiz. Und wow. Sergio richtig stark, jetzt eben ja, sich absolut konsolidiert und endlich mal wieder aus der Abstiegszone gesprungen. Ich glaube, seit dem, was war es, 7. Spieltag?
Boah,
standen sie ununterbrochen da unten drin, irgendwie sowas. Und jetzt eben das erste Mal wieder da unten rausgesprungen. Also aktuell Platz 17, 1 Punkt Vorsprung vor Mallorca. Ja, Cádiz lebt und Cádiz ist auf sehr gutem Wege, tatsächlich die Klasse zu halten und uns beide irgendwo auch Lügen zu strafen.
Ja, Kader ist eigentlich aufgebaut auf Defensiv und weiter irgendwie nur 20% Ballbesitz, aber irgendwie machen sie wieder mehr draus und fahren jetzt Ergebnisse ein und sind wieder schwerer zu knacken als vielleicht noch in der Hinrunde, auch wenn sie jetzt gegen Atletico natürlich verloren haben, aber da gab es einige Unentschieden auch und ja, so mausern die sich irgendwie, sammeln ihre Pünktchen und haben jetzt mittlerweile mit Mallorca eben die Plätze getauscht und die sind ja offensiv da auch viel anfälliger, defensiv auch ziemlich wackelig, haben jetzt auch ein wichtiges Aufsteigerduell mit Espanyol verloren, da auch 1-0. Also Mallorca ist da eher jetzt auf Abstiegskurs und bei Cádiz geht einfach aktuell wenig zusammen, da hat der Trainerwechsel was gebracht. Chapeau dafür. Wen müssen wir noch erwähnen oder loben? Was haben wir noch?
Ja, erwähnen müssen wir natürlich, dass es nicht ganz so gut aussieht für Alaves und wieder sehr viel besser aussieht für Granada. 3-2 Sieg im Abstiegskrimi. In Vitoria Gasteiz nach Rückstand zwischenzeitlich, also absolutes, übrigens ein kleines Partidasso, denn alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit beim 3-2-Sieg. Granada ging in Führung, dann hat ziemlich schnell binnen 7 Minuten Alaves das Spiel gedreht, aus 0-1 macht 2-1, ging also Alaves in Führung und Granada, die seit 9 oder 10 Spielen keinen Sieg mehr eingefahren haben und ich glaube 8 davon verloren, irgendwie sowas, also katastrophenschlecht drauf, haben das tatsächlich in der letzten Viertelstunde noch gedreht und eben 3-2 gewonnen durch ein Tor von Luis Suarez, dem anderen Luis Suarez, in der 87. Minute, also absoluter Big Point für Granada und natürlich ein herber Nackenschlag für Alaves. Ne? Mhm. Sie sind jetzt mit 22 Punkten 5 Punkte hinter Cádiz, also für die natürlich auch bitter, dass sie nicht nur gegen Granada verloren haben, die jetzt 6 Punkte vor Alaves sind, sondern dass Cádiz dann auch noch gewonnen hat. Granada natürlich da unten rausgesprungen. Also das waren echt 2 fette Ergebnisse im Abstiegskampf an diesem Wochenende.
Mal gucken, ob da der Trainereffekt lange hält. Ich glaube, Torresia ist ja trotzdem nur interimsmäßig, aber habe jetzt auch noch nichts gehört, dass da jetzt irgendwie ja ein Machin oder so im Gespräch ist. Also
nee, der ist Interimscoach, aber scheinbar wollen sie gucken, wie lange es oder wie gut das macht. Und dementsprechend bleibt er dann auch im Amt, solange er es gut macht, glaube ich. Denn es gibt irgendwie keine Gerüchte, dass irgendjemand anders da jetzt käme. Und ja, durch diesen 3-2-Sieg jetzt gibt es natürlich jetzt nicht unbedingt den Grund, da sofort jetzt einen neuen zu holen. Also mal gucken, ob er vielleicht tatsächlich sogar bis Saisonende bleibt, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein monster wichtiger Sieg für Granada da unten drin.
Okay, also ähnliche Situation wie bei Levante, da ist ja auch noch immer Liski, der Interimstrainer, an dem wird irgendwie auch festgehalten, obwohl sie jetzt wieder 3-1 gegen Osasuna verloren haben. 8 Punkte Rückstand jetzt auf Cádiz, hat man schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, so ein Tabellenletzter hat mit der Situation, hat es noch nie geschafft, die Klasse zu halten. Tja, da sieht es weiter düster aus, auch bei Levante. Dann sind wir doch soweit durch. Haben wir sonstige Erwähnungen noch? Nur jetzt ist ja Länderspielpause, leider, leider. Aber da haben wir noch eine kleine Sonderfolge geplant mit einer besonderen Person. Mehr wollen wir noch nicht verraten, die dann zu Gast ist. Das hört ihr dann vielleicht am Freitag oder Samstag oder so. Müssen wir nochmal gucken, wann wir die online stellen. Da nur schon mal als Hinweis. Könnt auch gerne nochmal ein paar zeitlose Fragen stellen, wenn ihr da was habt. Gerne bei Patreon als Direktnachricht.
Genau, es wird ja eine Sonderfolge für unsere Supporter, für unsere Patreons. Ja. Das muss man ja nochmal dazu erwähnen. Also nur wer Patreon ist, wer uns supportet, wird dann diese Folge anhören können. Sprich, wer uns unterstützen will, patreon.com/tikitakpodcast zusammengeschrieben. Link gibt es natürlich auch in der Bio, in den Podcast Notifications oder in den Infos da unten drin. Also da könnt ihr nochmal nachgucken. Aber ja, supportet uns, wenn ihr Bock habt auf eine besondere Sonderfolge, und natürlich schickt uns eure Fragen, die beantworten wir natürlich sehr, sehr gerne in dieser Sonderfolge. Denn der geneigte Zuhörer, Stammzuhörer, weiß ja, das sind immer die launigsten Folgen, die auch uns persönlich am meisten Spaß machen, weil man über alles quatschen kann, völlig losgelöst von Ergebnissen und von Klassiko-Klatschen. Da geht's halt einfach mal um allgemeine Sachen. Sehr, sehr spannend. Also ich freue mich sehr drauf, vor allem natürlich auch für unseren Gast freue ich mich sehr, denn der hat sehr, sehr viel zu erzählen, weil er in Spanien, so viel verrate ich, so viel teaser ich schon mal an, weil er in Spanien sehr lange unterwegs war und gefühlt alle 3 Tage in einem anderen Stadion ein Spiel live gesehen hat. Also da gibt es wirklich viel zu erzählen. Da freue ich mich sehr drauf auf die Sonderfolge. Also supportet wir haben uns.
Viele Fragen.
Genau, supportet uns, wenn ihr Bock habt, diese Folge zu hören. patreon.com/digitalkerpodcast. Und ansonsten war es das eigentlich von unserer Seite, würde ich sagen.
Ja, vorerst. Vorerst natürlich. Aber für diese Folge, das war die Nummer 133. Nach einem harten Klassiko nochmal Glückwunsch an alle unsere Barca-Zuhörer. Auch Respekt natürlich auch für die Atletico-Fans. Das war kein schönes Wochenende für Madridistas, aber noch ist Real Tabellenführer und ich bleib dabei, Alex ja auch, Real wird trotzdem irgendwie noch Meister. Lässt sich das nicht mehr nehmen. Na gut, euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann Ende der Woche. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, bis dann.